Ich lese einen Text aus dem 2. Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher 1 von Vers 3 an. 2. Thessalonicher 1 von Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures Ausharrens und Glaubens, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr das Reich Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit dem Engel seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die nicht dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Soweit dieser Text.
Ja, einen guten Morgen auch von mir an dieser Stelle. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Und es ist mir schwer gefallen, diesen Text für heute Morgen vorzubereiten, gebe ich zu. Aber, wie Martin schon sagt, eigentlich habe ich ein schönes Thema. Und so ist es auch. Gott ist Hilfe, soll unser Thema sein für heute Morgen. Und so kommen wir bereits zum 11. Abschnitt des 119. Psalms mit jeweils 8 Versen und damit auf die Hälfte der insgesamt 22 Abschnitte, die gleichzeitig hergeleitet worden sind von den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und was mir wichtig ist, der Psalmist, und auch was ihm wichtig ist, betont immer wieder, welchen Halt und Trost er in Gott und in Gottes Wort findet, bei allen Sorgen oder Nöten, die ihn umgeben. Der Psalm ist somit ein Lobgesang auf die Erhabenheit des Wortes Gottes und ist aus Liebe zum Gesetz Gottes, was mit vielen unterschiedlichen Facetten und Synonymen umschrieben wird, entstanden. Und so finden sich in diesem Psalm Ableitungen zu den Ordnungen Gottes, seinen Anweisungen und Geboten, den Mahnungen und Bestimmungen, Gottes Vorschriften, seinen Zeugnissen und Zusagen, seinen Satzungen, Gerichten und den Wegen Gottes, die in all dem den Willen Gottes widerspiegeln. Und genau unter diesen Willen Gottes stellt sich der Psalmist und er fordert alle Hörer und Leser ebenso dazu auf. Der Schreiber verhehlt aber auch nicht, dass er viele Fragen hat, ihm etliches Kummer bereitet und er oft bedrängt ist, dass Feinde ihn quälen und bis an den Rand des Todes bringen. Dennoch ist sein Trost und seine Hilfe Gott allein. Und dies wird deutlich in den heutigen 8 Versen, die wir betrachten wollen, 81 bis 88. Und so wollen wir die nächsten Verse mit dem Gedanken überschreiben, Gott ist Hilfe. Wenn der Psalmist, ich lese nach Luther, bittet: Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Ich bin wie ein Weinschlauch im Rauch, doch deine Gebote vergesse ich nicht. Wie lange soll dein Knecht noch warten? Wann willst du Gericht halten über meine Verfolger? Die Stolzen graben mir Gruben, sie, die nicht tun nach deinem Gesetz. All deine Gebote sind Wahrheit, sie aber verfolgen mich mit Lügen. Hilf mir! Sie haben mich fast umgebracht auf Erden, ich aber verlasse deine Befehle nicht. Erquicke mich nach deiner Gnade, dass ich halte die Mahnung deines Mundes. Zu dem eben gehörten Abschnitt möchten wir heute so drei Punkte miteinander betrachten, die mir wichtig wurden und die sich aufteilen wie folgt. Die Sehnsucht nach dem Trost in Gottes Wort, die Frage nach dem Eingreifen Gottes und drittens das Halten an das Wort Gottes trotz aller Not und Widrigkeiten. Die ersten beiden Verse geben die Sehnsucht des Psalmisten wieder nach dem Heil Gottes und die Frage nach dem Trost durch sein Wort. Luther schreibt vom Hoffen und Verlangen des Beters, und seine Augen sehnen und suchen den Trost in Gottes Wort. Die Elberfelder Übersetzung, nachdem ich jetzt nochmal Schritt für Schritt durchgehen möchte, drückt das Sehnen, das herzzerreißende Verlangen nach dem Heil Gottes durch sein Wort noch etwas deutlicher aus. Und so heißt es dort in den ersten beiden Versen, meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil, ich warte auf dein Wort. Meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage, wann wirst du mich trösten? Haben wir solch ein aufzehrendes Verlangen nach der Wahrheit Gottes schon selbst erlebt? Wie soll man diese Sehnsucht nach Gottes Hilfe umschreiben, wenn man sie nicht selbst schon durchlebt hat oder erlebt hat? Hat uns die Liebe und Sehnsucht nach Gottes Wort schon einmal so regelrecht aufgezehrt? Manchmal hat man ja Sehnsucht nach Menschen, die einem lieb geworden sind und die man vermisst, weil man gerade unterwegs ist oder weil man sie vielleicht auch verloren hat. Können wir uns vorstellen, dass unser Gott und Herr Jesus Christus eben dieselbe Liebe oder eine noch größere Sehnsucht nach den Menschen hat, die er erschuf, die er gewollt hat und mit denen er unbedingt auch wieder Gemeinschaft haben möchte? Und genau dies ist der Wille Gottes. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, und darum zieht er die Menschen mit Seilen der Liebe. Hosea 11, Vers 4: Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Und nicht nur Israel möchte Gott mit Seilen der Liebe ziehen, sondern er sorgt für alle Menschen, die ihn von Herzen suchen und lässt sich von ihnen finden. Und wenn wir den Hosea betrachten, werden wir eben auch an die Fürsorge und Liebe des Vaters herankommen und sie heraushören dürfen. Und so zieht sich der Liebesbrief Gottes durch die gesamte Schrift, durch sein ganzes Wort. Und das ist wichtig zu erkennen, warum wir uns auf sein Wort einlassen dürfen und ihm stets vertrauen können. Der Psalmist hat dies erkannt, dass bei Gott allein Heil ist, Rettung ist für seine Seele, dass er dort Trost findet, darüber hinaus in Gottes Wort Hilfe ist und er auf seine Zusagen unbedingt sich verlassen kann. Und dass die Menschen dies erkennen und annehmen wollen, dass bei Gott Hilfe ist. Christus ist das Heil der Menschen und er ist die einzige Wahrheit, die der Mensch erkennen soll. Und sein Wille ist, dass die Menschen seine Wahrheit erkennen und durch ihn gerettet werden. Dafür dürfen und sollen wir eintreten und wollen beten, damit die Welt erkennt, was Christus für die Menschen, ja auch für uns getan hat. Wie Paulus seinem Bruder Timotheus schreibt, 1. Timotheus 2, ab Vers 4, welcher will, gemeint ist Christus, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Er möchte in uns allen dieses starke Verlangen nach der Wahrheit und dem ewigen Leben wecken. Denn der Herr Jesus hat alles dafür getan und hat sich selbst gegeben, damit wir frei sein dürfen und in ihm das ewige Leben haben. Jeden, der an ihn glaubt. Jeder von uns kennt vermutlich eine Not, die uns in die Nähe und Zuflucht Gottes führt. Und ich denke, dass genau durch diese Not uns auch begreiflich wird, dass wir alleine da nicht herauskommen. So haben die Kinder Gottes aber eine Zuflucht und wissen ganz genau, wo sie hingehen können, und das alleine birgt Trost und Geborgenheit. Den Menschen beschäftigen ganz unterschiedliche Sorgen und Nöte, und zum einen können dies ganz natürliche menschliche Nöte sein, die uns um Hilfe schreien lassen, seien es Krankheiten, jegliche Art von Bürden oder Lasten, Kummer um liebe Menschen, Verlust oder Existenzängste, hervorgerufen vielleicht durch Arbeitslosigkeit, durch Hunger, durch Gefahr, durch Kriege, Terror und Gewalt. Und es zählen auch dazu die Sorgen um die Zukunft. Wie geht es weiter? Was soll ich tun oder was ist zu tun? All diese Dinge treiben die Menschen hoffentlich in die Arme Gottes. Doch wie sieht die Realität aus? Meistens versucht man, diese Dinge erst gar nicht an sich rankommen zu lassen. Und von vielen werden sie überspielt mit Spaß und Fun, in einer Art Arbeitswut und oder auch mit Drogen betäubt. Selbst die Freizeitaktivitäten sind nämlich heute dermaßen ausgefüllt mit Aktionen, dass der Mensch kaum zum Nachdenken kommt oder kommen will. Wer kann und will Ruhe oder die Ruhe überhaupt noch aushalten heutzutage, um sich Gedanken darüber zu machen, wo die Lösung für all die Probleme liegen könnte? Jesus Christus sagt, wir sollen nicht sorgen, denn er selbst sorgt für uns, und es geht noch darüber hinaus, denn er ist besorgt für uns. 1. Petrus 5, 6 und 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Dieses demütig sein oder diese Demut möchten aber viele gar nicht. Denn dann würden sie zugeben, dass sie eben alleine nicht aus ihrer Situation herauskommen können und dass nur bei Gott Hilfe ist. Arbeit, Essen, Kleidung ist wichtig, aber es ist nicht das Entscheidende des Lebens. Zum anderen gibt es nämlich eine noch viel größere Not, die dem Menschen anhängt. Die Not der Schuld und Sünde, die der Mensch trägt und mit sich herumträgt, weil wir alle schuldig sind vor Gott. Alle Nöte und Sorgen können wir Gott bringen und anbefehlen. Und was heißt das? Gott hat die Lösung für all die Probleme, denn er selbst nimmt sich unserer an. Heißt dies aber, dass wir mit Jesus, wenn wir an ihn glauben, keine Probleme oder Sorgen mehr hätten? Nein, das hat er uns nicht versprochen und es trifft auch selten zu. Aber ein glaubender Mensch an Jesus Christus weiß, dass er mit allem, was ihn bewegt und beschäftigt, zu seinem Herrn gehen kann und das Tag und Nacht. Wenn der Schreiber dieses Psalms keine Not kennte, so würde er sich nicht nach dem Heil Gottes so verzehren und so sehen und nach seiner Hilfe Ausschau halten. Und das ist der große Unterschied zwischen Weltmenschen, die meist versuchen, ihre Probleme mit sich entweder allein abzumachen oder in den Griff zu bekommen, gegenüber jenen, die wissen, wo einzig Hilfe zu finden ist und das in der allergrößten Not und dass der Herr uns zur Seite steht. Das will aber erst einmal geglaubt und erfahren werden. Ein Beispiel, ich habe ja schon öfter von der Arbeit erzählt und es fehlt mir zuweilen, schwer oder vielleicht auch schwerer, wirklich abzuschalten oder mir keine Gedanken über die nächsten Probleme zu machen. Und die Frage beschäftigt mich oft, Herr, wie soll es weitergehen? Auch wenn es manchmal etwas dauert, so habe ich bisher immer eine Antwort von meinem Herrn erhalten, auf die eine oder andere Weise. Aber schließlich trieben mich diese Fragen immer tiefer in die Arme Gottes. Denn nur er kann die Lösung schon sehen und wird sie zu seiner Zeit auch mitteilen. Und wenn es heißt, im Lande zu bleiben und sich redlich zu nähren, dann ist zuallererst die eigene Treue gefragt, die wir nicht aufgeben sollen, wenn um uns herum mal Stürme toben. Und dies gilt ja nicht nur für die Arbeitswelt, sondern betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Darum lohnt es sich immer, als allererstes Gott um Rat zu fragen und ihm dann auch zu vertrauen, dass er es gut machen wird. Das heißt aber auch, dass wir zuhören, wenn Gott redet. Gerade wenn wir nicht weiter wissen, so gibt uns sein Wort Trost, Hoffnung, Stärke und Zuversicht. Selbst in der dunkelsten, notvollen Stunde kann man so das Licht des Heilandes sehen. Wie könnten sonst so viel Verfolgte oder Leidende selbst in ihrer Todesstunde noch dem Herrn treu sein? Es ist Gottes Gnade, die uns dazu formt und verändern will, ihm zu vertrauen, selbst in notvollen Stunden. Das ist ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich kommt, aber Gott überfordert uns nicht und geht mit einem jeden so schnell, dass wir auch wirklich hinterherlaufen können. Und das bedeutet Nachfolge, sein Kreuz aufnehmen täglich und Jesus zu folgen. Jesus geht voran und wir dürfen folgen. Die entscheidende Frage dabei ist, ob wir auch wirklich dem Herrn nachfolgen wollen, selbst durch Leid hindurch, oder ob wir die Segel streichen, wenn es uns zu anstrengend und zu schwierig wird, ja selbst wenn es uns manchmal zu eng wird. Wenn also Probleme und Nöte Überhand nehmen, oder mir einfach alles zu viel ist. Würde Gott das überhaupt zulassen? Etliches an Fragen, die auftauchen, dennoch darf jedes Kind Gottes wissen, dass es bei seinem Herrn wohl aufgehoben ist, wie in den Armen der Mutter oder des Vaters, und Gott garantiert antworten wird, auch wenn es manchmal etwas dauert, oder auch die Antworten nicht unbedingt dem entsprechen, was wir uns vielleicht erhofft oder wünscht hätten. Doch Gott, der hilft, möchte unser Bestes und weiß deshalb auch ganz genau, was gut für uns ist und das Richtige. Wer wirklich liebt, weiß, was es heißt, sich für den anderen aufzuzehren. Das hat Christus getan. Und dies ist der entscheidende Gedanke des ersten Abschnitts dieser Verse. Gott ist die Liebe. Und er liebt den Menschen so sehr, dass es ihn verzehrt hat. Und er uns alles gegeben hat mit sich selbst. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8, 32. Jesus trug unsere Sünde und Schuld aus Liebe zu den Menschen, die wir nicht loswerden würden ohne Vergebung im teuren Blut unseres Herrn Jesus Christus. Er war nämlich ohne Schuld und konnte so ein Opfer bringen, das nicht wiederholt werden musste, so wie die ganzen Tieropfer Jahr um Jahr, Stund um Stund im Volk Israel für all ihre Sünden, um dem Gesetz zu entsprechen. Im dritten Buch Mose sind so viele Opferrituale beschrieben, dass man ja den Überblick verlieren könnte. Aber durch das eine gebrachte allgemein gültige Opfer Jesu ist nun alle Schuld jedes Menschen bezahlt und wird nicht wieder vorgeholt. Aber es ist wichtig, ihm unser Leben zu geben. Das ist wichtig, dass wir es wiederholt betonen müssen. Jesus Christus gab sein Leben freiwillig für jeden Menschen, der es annehmen kann. Und es braucht deshalb nie wieder ein anderes Opfer und es wird auch kein anderes geben, um die Vergebung zu erwirken. Hebräer 10, ab Vers 9, dann sprach er: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und so dürfen wir dieses Opfer annehmen und sind vollkommen gerecht vor Gott. Darin findet sich Gottes Heil und das ist die Zuflucht des Lebens. Sein Wort gilt für alle Zeit. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ohne ihn kann niemand das Heil erlangen und in das ewige Leben eingehen, der die Vergebung durch sein Blut nicht annimmt. Nicht durch Gesetz und durch kein anderes Opfer. Nur Jesus Christus, das wahre, lebendige Wort, wahrer Mensch und wahrer Gott, welches von Anfang an war. Gott selbst kann die Vergebung dem Menschen bringen. Und das hat er getan. Und so ist hier beides gemeint, das lebendige Wort, das zum ewigen Leben führt, und das geschriebene Wort, an das wir uns halten können, indem wir erfahren können, den Willen Gottes für diese Welt und was wichtig ist für jeden ganz persönlich. Denn es ist wichtig zu wissen, was und wo ist meine Aufgabe und was ist zu tun, damit ich meinem Gott gefallen kann und ihm die Ehre gebe. Christen sind wartende Menschen. Und auch wenn es nicht immer leicht fällt und uns oftmals die Geduld fehlt, so sollen und können wir dennoch warten. Glaube heißt, gehorsam leben alle Zeit und betend erwarten. Der Schreiber des Psalms ermahnt in den ersten beiden Versen zur Wachsamkeit und er erwartet auf den Trost, der ganz sicher kommen wird. Er weiß, Gott wird trösten und er darf darauf hoffen und sich dessen freuen, wie Simeon es dann durfte und im Tempel bekannte, dass Gott ihn jetzt in Frieden ziehen ließe, denn er hat das Heil Israels gesehen, Jesus Christus. Das Heil, das aber allen gilt, auch uns, den Heiden, denn auch wir dürfen an Christus glauben. Und er starb, wie gesagt, für die ganze Welt. Und so ist es nur die Frage, oder ist es die Frage, ob wir dieses Heil in Christus annehmen. Der Psalmist fragt weiter, wann wird dies geschehen? Und wann darf er mit Gottes Hilfe rechnen? Er stellt aber einwandfrei fest und lässt keinen Zweifel daran, denn diese Zusage hat er. Gott wird ihn zu seiner Zeit trösten. Daran gibt es nichts zu rütteln. Diesen festen Glauben in all der Not wünsche ich mir und uns allen immer wieder, egal wie groß auch die Sorgen gerade sein mögen, dass der Glaube mit der Hilfe Gottes rechnet. Er ist der Gott allen Trostes, auch wenn uns manches Kummer macht und wir manchmal keinen Ausweg sehen. Der einzige Weg aber ist Jesus Christus, der zu seiner Zeit auch alles ins rechte Lot bringen wird und uns niemals alleine lässt. Und so beginnt zum Ende des zweiten Verses mit der Frage nach dem Wann schon die drängende Frage, so der zweite Punkt, nach dem Eingreifen Gottes. Wenn doch alle um einen herum Fallen stellen und Gruben ausheben. Und so schreit er seine Not zu Gott. Denn wie ein Schlauch im Rauch bin ich, deine Ordnung habe ich nicht vergessen. Wie viele werden der Tage deines Knechtes sein? Wann wirst du Gericht halten über meine Verfolger? Die Übermütigen haben mir Gruben gegraben, sie, die nicht nach deinem Gesetz sind. Alle deine Gebote sind Treue. Sie haben mich verfolgt ohne Grund. Hilf mir. Soweit die Verse 83 bis 86. Zu dem zweiten Punkt gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, was nicht im ersten Teil schon angesprochen wurde. Doch manchmal fühlt man sich dermaßen zermürbt, zerrüttet oder angegriffen, dass man innerlich zu platzen droht. Entweder aus Zorn, was nicht gut ist und einen selber auffrisst. Denn Gott wird sich kümmern, wie wir es auch in der Schriftlesung gehört haben. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Oder aber wir machen uns ernsthafte Gedanken darüber, wann diese Zeit der Dürre endlich ein Ende hat. Und man geht zu dem, der Antwort geben kann, nämlich Gott. Wie gesagt, der Psalmist und alle Kinder Gottes dürfen sich sicher sein, dass Gott eingreifen wird und will. Und der Zeitpunkt ist dabei entscheidend, wann das geschehen wird. Aus unserer Perspektive haben wir die Antwort schon längst vor uns liegen und wissen, dass der Herr Jesus Christus alles getan hat, schon alle Sorgen und Probleme gelöst hat für uns, wenn wir an ihn glauben und ihm unser Leben anvertrauen. Doch wie geht es den Menschen, die diesen Glauben noch nicht haben oder wieder Psalmist keine genaue Kenntnis über Jesu Kreuzestod und damit die Erlösung der ganzen Menschen Schuld hat. Jeder darf kommen und suchen und wird finden. Gott hat es zugesagt. Der Schreiber des Psalms weiß, dass er die Ordnung Gottes nicht verlassen hat und es auch nicht will. Denn darin findet er Halt und Trost, selbst wenn er von den Feinden umzingelt ist und sie ihn ja mit Lügen strafen. Wir kennen es von David oder auch von anderen, die sich gerade dann auf ihren treuen Hirten verlassen konnten, wenn die Not am größten war. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Psalm 23. Gott wird niemanden im Stich lassen oder alleine, der sich ihm anvertraut und sich an seine Wege hält. Es ist ja für alle oftmals ein schmaler Grat zwischen dem menschlichen, dem eigenen Versagen und der Treue Gott gegenüber. Und dennoch lässt Gott uns im Gegenzug nicht im Stich, weil er unbedingt treu ist. Gott ist Hilfe, und so dürfen wir uns in jeder Lage auf unseren Herrn und Gott verlassen. Gott lässt aber auch die Fragen nach der Zukunft zu und möchte, dass wir ihn bitten in allen Dingen. Nur der darf erleben, dass Gott redet, wenn wir keine Geheimnisse vor ihm behalten und ins Gespräch, sprich ins Gebet mit ihm gehen. Welch eine wunderbare Verheißung haben wir doch als Kinder Gottes, dass der Friede in uns einkehrt, wenn wir alles unserem Herrn anbefehlen und ihm abgeben. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Philipper 4, 6 und 7. Kann ein Feind uns da noch Schrecken oder Angst machen? Zuweilen schon, denke ich, aber wer ist stärker? Haben wir Gott nicht alles zu verdanken? Jawohl, Christus hat den Feind besiegt, und das darf jeder wissen, der glaubt, dass Gott mit einem jeden zum Ziel kommt und wir seine Kinder sind. Ja, das wussten schon die Alten, und so ist der Glaube an Gott etwas Wunderbares. Wir haben viele Glaubensbeispiele in der Schrift von Menschen, die ihr Leben bedingungslos Gott anvertrauten. Dass dies alle keine Überflieger waren oder Menschen, die keine Probleme, Sorgen oder Nöte hatten, wird deutlich, wenn wir uns ihre Lebensgeschichten anschauen. Da waren Diebe darunter, Mörder, Huren, einfache Leute, eigentlich Versager wie du und ich. Doch was war oder ist das Entscheidende? Dass Gott sie dennoch liebt und nicht verstoßen hat. Sie alle wussten um ihre Schuld und baten Gott um Vergebung und glaubten Gott, dass er sie zum Ziel bringen würde und er retten könne. Und so hat Gott einen Lebensplan auch mit uns. Manchmal müssen die Feinde weichen und Gott selbst beseitigt sie, indem er für uns streitet, das will er sowieso, so dass wir es manchmal aber gar nicht mitbekommen. Doch oftmals müssen wir einfach stehen und kämpfen, aber in allem hilft der Herr. Wie der Plan Gottes für unser Leben im Einzelnen aussieht, vermögen wir nicht zu sagen. Aber eines ist gewiss: Gott kommt mit denen, die an ihn glauben, zum Ziel. Und es wird keiner verloren werden, der sich zu ihm hält. Das hat Christus versprochen. Und im Gegensatz dazu nicht ein Leben ohne Herausforderung. Doch möchte ich, auch wenn es manchmal weh tut, ein Leben ohne den Herrn Jesus Christus nicht führen. Denn ich bin überzeugt, es tut mehr weh, wenn man keinen Zufluchtsort hat, um zum Beispiel die Probleme mit Gott zu besprechen, dass einem mal wieder alles auf den Nerv geht oder dass Menschen einen ängstigen, dass sie einen ablehnen oder beleidigen. All das kann man doch ertragen, wenn man weiß, mein Herr und mein Gott, der für mich und uns alle in den Tod ging, hat noch viel mehr erleiden müssen und ist diesen Weg dennoch gegangen aus Gehorsam zum Vater. Und darum lohnt es sich, nach den Ordnung nach dem Willen Gottes zu suchen und darin zu leben, um nicht mutlos zu werden und nicht zu verzagen. Der Psalmist schreibt, dass Menschen ihm Fallen stellen und er hofft so sehr darauf, dass Gott dem endlich ein Ende setzt und darum dieses Wann, wann, Herr? Er sieht den Übermut der Gottlosen und weiß auch, dass es ihnen oftmals scheinbar so gut geht oder vielleicht auch besser. Aber er weiß, dass sein Gott für ihn sorgen wird, dass er ihn nicht loslässt und deshalb seine Gebote halten will und in ihnen auch leben will, also wandelt. Nichts kann ihn davon abhalten, denn er weiß, Gott ist Hilfe. Hat er deshalb den Lebensmut verloren, wenn er fragt, wie viele Tage er noch zu leiden hat? Ich denke, hier steckt weit mehr dahinter, denn wer kennt die Frage nicht? Herr, wann ist es soweit? Herr, wann darf ich zu dir? Ich gebe zu, als junger Mann hat mich diese Frage nicht beschäftigt, bin ja noch jung. Aber je älter ich werde, umso mehr schreckt mich diese Frage nicht. Ganz im Gegenteil. Der Ausblick auf ein vollkommenes Leben, ohne Furcht, ohne Angst, ohne Schmerzen und Schrecken, wird immer verlockender. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch weiter unseren Dienst hier treu ausführen sollen. Aber unser Hoffen und Sehen ist auf die Zukunft ausgerichtet und nicht mehr auf das Diesseits. Wir haben hier keine bleibende Stadt als Kinder Gottes und die zukünftige suchen wir. Das ist doch viel schöner, beim Herrn Jesus zu sein und dort seine Heimat zu wissen. Wir dürfen uns aber heute und hier zu Gott wenden und ihm um Hilfe bitten, wie es der Psalmist tut, und können darauf hoffen, dass Gott gerecht richten wird. Jeder wird seinen Lohn für all seine Taten bekommen, und so gibt es keine Ausflüchte. Vor Gott kann sich keiner verstecken, und alle müssen Rechenschaft für seine Taten ablegen. Doch jetzt schon zu erkennen, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Gottes Hilfe brauchen, dass wir Christus brauchen, ist allein seiner Gnade zu verdanken. Und so kommen wir zum letzten und dritten Punkt für heute, das Festhalten an Gottes Wort trotz aller Widrigkeiten. 87 und 88, wenig fehlte, so hätten sie mich vernichtet im Land. Ich aber, ich habe deine Vorschriften nicht verlassen. Belebe mich nach deiner Gnade und ich werde bewahren das Zeugnis deines Mundes. Vermutlich musste keiner von uns schon mal gegen Feinde angehen, die uns nach dem Leben trachteten. Dennoch haben alle Angriffe des Feindes nur ein Ziel: die Kinder Gottes zu verwirren, sie abzulenken, sie abzubringen vom Weg, sodass man ins Straucheln und ins Zweifeln kommt. Aber Gott möchte, dass wir ihm grenzenlos vertrauen und ermutigt uns in seinem Wort, nach Antworten zu suchen, die uns helfen, auch gegen seine Feinde zu bestehen. Wir haben dafür die ganze Waffenrüstung nach Epheser 6 zur Verfügung und so ist das Wort Gottes das Schwert des Geistes, mit dem wir dem Feind gegenüberstehen können. Es wird uns Hilfe und Schutz bieten und wir dürfen wissen, wie wir reagieren können, wenn die Leute uns angreifen. Denn aus Gott und seinem Wort können wir stark sein, der uns befähigt, die Angriffe des Bösen abzuwehren. Mit meinem Gott kann ich stark sein. Dass uns das nicht gelingt, sicher mal besser, mal nicht so gut, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott für uns ist und dass er uns hilft. Und so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Epheser 6, 14 bis 17, und wir haben darüber schon mal eine Predigt hören dürfen. Gott hat uns seinen Geist gegeben, nachdem wir zum Glauben an Christus gekommen sind. Und so dürfen wir wissen, wie wir auf Angriffe von außen mit Gottes Hilfe reagieren können. Gott wird für uns sorgen, und aus seiner liebenden, gnädigen Hand kann und wird uns niemand reißen. Der Schreiber dieses Psalms ermutigt uns erneut, sich auf Gottes Wort zu verlassen und darin zu forschen, sich dadurch im Glauben zu befleißigen und festigen zu lassen von dem, der Gnade zur Erkenntnis weckt und schenkt. Also, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sind, zum Zeugnis vor der Welt. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, möchten wir mit Petrus rufen, und so ist es auch. In seinem Wort finden wir alles, was wir zum Leben brauchen. Und dies ist nicht naiv gedacht, sondern die Wahrheit Gottes. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Denn wer Antworten in seinem Leben erwartet, der darf den Herrn Jesus fragen, und er schenkt Antwort zu seiner Zeit. Für jede Lebenslage finden wir Antworten in seinem Wort. Und manchmal tut's weh. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir können Gott nichts vormachen. Jeder, der in Gottes Wort liest und darin forscht, wird erkennen, dass er die Hilfe Gottes braucht. Wie viele Menschen legen aber die Bibel zur Seite, weil sie genau dazu nicht bereit sind und auch nicht bereit sind, es sich an sich heranzulassen, und die einfach nicht umdrehen wollen, so wie die Spötter, die den Psalmisten angriffen, die unseren Herrn Jesus Christus gekreuzigt haben. Und die auch heute noch seine Gnade ablehnen, weil sie nicht glauben wollen. Wir dürfen und wollen aber darum beten, dass die Menschen sich versöhnen lassen mit Gott und Christi Opfer für sich annehmen, dass auch sie gerettet werden, solange noch die Zeit der Gnade ist. Ich möchte mit zwei Liedzeilen oder mit einigen Liedzeilen zum Ende kommen, die uns ermuntern sollen, auch festzuhalten an der Schrift und den Aussagen Gottes. Sein altes Lied, die Alten unter uns kennen's. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen. Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög in deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen, früh und spät, und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. So dürfen wir alle Zeit zu Jesus kommen. Er wird helfen, wenn wir ihn bitten, und er wird uns nicht verlassen noch versäumen, der unser aller Herr, Retter und Heiland sein will. Komm noch heute und gibt ihm dein Leben, wenn du es nicht getan hast. Das ist das Zeugnis seines Mundes, dass Gott uns retten will. Und so gilt allen Menschen seine Gnade und wir dürfen sie für uns in Anspruch nehmen. Er möchte uns erquicken, dass ein jeder fröhlich seine Straße ziehen kann, und zwar dem Ziel entgegen. Und das Ziel, Herr, bist du. Amen.